NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Mai 1896. Der Todestag der Pianistin und Komponistin Clara Schumann.
Mit dem Komponieren will's nun gar nicht gehen. Ich möchte mich manchmal an meinen dummen Kopf schlagen.
Clara Wieck, 1840, im Jahr ihrer Heirat mit Robert Schumann.
Eine Komponistin wird es niemals geben, nur etwa eine verdruckte Kopistin. Ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer.
Der Pianist und Dirigent Hans von Bülow.
Gibt's überhaupt Komponistinnen? Wo sind sie denn? Und nun sind sie mal im Portemonnaie sichtbar gewesen. Das ist einfach mal eine Anerkennung.
Die Musikwissenschaftlerin Janina Klassen. Ein Bild von Clara Schumann. Auf dem blauen 100-Mark-Schein ein kindliches Gesicht mit Herzmündchen. Ein verschatteter Blick ins Nirgendwo. Hohe Stirn, lange Nase, dunkles Haar. Vorn die Lyra, ein Symbol für die Jüngerin des Musengotts Apoll. Auf der Rückseite der Konzertflügel der Pianistin. In zarten Skizzen dahinter Stationen ihres Lebens. Vom Geburtsort Leipzig bis zum Konservatorium in Frankfurt, ihrer letzten Wirkungsstätte. Ein Jahrhundert nach ihrem Tod erschien Clara Schumanns Porträt auf Briefmarke und Geldschein. Verleger und Forscher entdeckten sie neu, darunter die Musikwissenschaftlerin Janina Klassen. Den Anstoß gab ein Radiokonzert.
Es hatte was sehr Pathetisches oder was Dynamisches, sehr energiereich und auch so ganz unbekannter Klang der Romantik war das für mich. Und dann hieß die Absage, das ist das Klavierkonzert von Clara Schumann.
Musikwissenschaftlerinnen haben Clara Schumann seit den 1980er Jahren wiederentdeckt. Darunter Eva Weisweiler, Nancy Reich, Beatrix Borchert und Janina Klassen.
Die Komponistin kam dabei immer so ein bisschen kurz und das war für mich so der Einstieg.
Das ist meine Romanze. Die habe ich erfunden, als ich noch ein Kind war. Jünger als sie.
Ein Ausschnitt aus dem Film Geliebte Clara. Neben Clara Schumann der 20-jährige Johannes Brahms.
Man kann schon sehen an diesen frühen Kompositionen, diese Lust und die Energie, die da drin steckt, doch auch etwas selber zu machen.
Clara Josephine Wieck kommt am 13. September 1819 in Leipzig zur Welt. Ihre Eltern, Pianistin und Klavierpädagoge, trennen sich, als Clara 4 ist. Der Vater Friedrich Wieck hindert seine Tochter am Stricken oder Häkeln und erteilt ihr stattdessen Klavierunterricht.
Er wollte das reformieren, diese ganze musikalische Erziehung, und er fordert das Kind auf, sich selber Übungen auszudenken. Das hat sie dann tatsächlich auch gemacht. Dieses Vertrauensverhältnis zu dem Vater, das ist lange Zeit ungebrochen. Das ist eigentlich der Hintergrund, wieso sie bereit ist, auch schon als Kind solche Strapazen auf sich zu nehmen. Und eins der Belohnungssysteme ist zum Beispiel, in die Oper zu gehen und ins Konzert.
Mit 9 tritt Clara Wieck zum ersten Mal öffentlich auf. Und ein junger Musiker zieht im Haus Wieck als Untermieter ein, Robert Schumann. Für ihn schreibt Clara wenig später eine Romanze.
Und Schumann nimmt dieses Thema und schreibt darüber eigene Variationen über ein Thema von Clara Wieck. Da machen sie das sogar öffentlich. Sie waren sehr früh musikalische Kooperationspartner sozusagen.
Ein Zeichen, dass er sie ernst nimmt und ein Vorbote der späteren Liebesbeziehung.
Robert, wenn du mich Kind nennst, das klingt so lieb. Aber wenn du mich Kind denkst, dann trete ich auf und sage, du irrst.
Clara ist Friedrich Wiecks Geschöpf, seine ganze Hoffnung. Er vermarktet ihre Kunst und sonnt sich in ihrer wachsenden Beliebtheit, wie im sächsischen Geßnitz.
Die Leute wagen kaum, den Saum meines Kleides zu küssen. Die Geßnitzer Klavierenthusiasten sperrten die Mäuler auf wie dumme Jungen, wenn sie einen Elefanten sehen.
Die 15-jährige Clara in einem Brief an ihre Freundin Emilie Liszt. Als Robert Schumann ihr Herz erobert, ist Vater Wieck außer sich. Was würde nun aus der Künstlerin werden? Wenig später schreibt Robert Schumann in seinem Tagebuch:
Der erste Kuss im November. Dann ihre Reise nach Zwickau. Mein Nachkommen. Vereinigung.
Als du mir den ersten Kuss gabst, glaubte ich mich einer Ohnmacht nahe. Vor meinen Augen wurde es schwarz.
Leidenschaftliche Briefe, dann die heimliche Verlobung.
14. August 1837. Vereinigung auf ewig.
Bald darauf erlebt Clara Wieck in Wien ihren internationalen Durchbruch als Pianistin. Ihr Repertoire reicht vom Salonschlager bis hin zu Klavierbearbeitungen von Opern und Sinfonien. In Wien erhält Clara den Titel einer kaiserlich-königlichen Kammervirtuosin und einen Konzertflügel. In den Kaffeehäusern serviert man die Torte à la Wieck.
Ich bewundere in Clara Wieck die höchst klare Aussprache ihrer beflügelten Noten. Allein ich vermisse die Grazie, den Gefühlsfaden anhaltend auszuspinnen. Ich bewundere die scharfe Beleuchtung, die sie in alle Teile ihres Objekts gewaltsam hineinschleudert.
Moritz Gottlieb Saphir in der satirischen Zeitschrift Der Humorist, Wien, Ende 1837.
Der Ton hat aufgehört, die Bewunderung ist verschollen. Und ich bleibe in gedankenloser Empfindungsleere.
Friedrich Wieck kämpft erbittert gegen die Zukunftspläne seiner Tochter. Er zieht mit Verleumdungen gegen Robert Schumann vor Gericht. Robert erhebt Gegenklage und erreicht schließlich die gerichtliche Heiratserlaubnis. 1840 findet die Hochzeit statt. Claras Flügel rückt der Vater nicht heraus.
Er hat einfach die Haustür zugemacht und hat gesagt, ich kenne sie nicht.
Wenig später steht dieser Flügel zum Verkauf und sie erhält ihn zurück.
Robert Schumann hat dann schon mal seiner Verlobten ein Kochbuch geschenkt.
Das Weib steht doch noch höher als die Künstlerin. Und erreiche ich nur das, dass du gar nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun hättest, so wäre mein innigster Wunsch erreicht.
Claras Kochbuch jedoch bleibt im Regal. Eine Köchin wird eingestellt. Und als das erste Kind zur Welt kommt, engagiert Clara eine Amme.
Beim zweiten Kind haben sie sich noch sehr gefreut, beim dritten auch noch. Beim vierten wird es dann schon etwas mühsam.
8 Kinder werden es insgesamt.
Clara Wieck wollte eine Familie haben. Sie wollte unbedingt das vermeiden, was ihren Eltern passiert ist. Nämlich, dass man sich nur streitet und dann wieder trennt. Da war ein sehr starker Wunsch auch von ihr, dieses bürgerliche Ideal auch zu erfüllen. Und gleichzeitig hatten sich beide vorgestellt, dass sie tatsächlich eine ideale Künstlergemeinschaft bilden.
Er ist gekommen in Sturm und Regen, im Schlupf bekommen, und es ist
Schumann hat vormittags komponiert, er brauchte dafür seine Ruhe. Das ist einer der Konfliktpunkte dieser Ehe. Wann darf wer Klavier spielen und wer nicht?
2. Juni 1840. Mein Klavierspiel kommt wieder ganz hinten an. Immer wenn Robert komponiert. Nicht ein Stündchen im ganzen Tag findet sich für mich.
Denn er bleibt mein auf allem Wegen.
Clara überlässt ihr Neugeborenes einer Amme und geht wieder auf Tournee. Nur nicht den Anschluss verlieren an die Pianistenszene bei der großen Konkurrenz. Außerdem muss sie die Familie mit ihrem Klavierspiel über Wasser halten. 1850 dann der Umzug von Dresden nach Düsseldorf, wo Robert Schumann mit 40 Jahren seine erste Festanstellung als Musikdirektor erhält.
Uff. Wo ist denn das Kindermädchen? Gefällt es dir, Liebste?
Dieses Haus wird uns Glück bringen. Ich fühle es.
Glück,
ich will auch einmal wieder komponieren.
Damit hast du doch abgeschlossen, ha? Du bist doch meine liebe kleine Frau. Reicht dir das nicht mehr?
Doch, doch, aber...
Meine letzten guten Jahre gehen dahin, meine Kräfte auch. Ich bin so entmutigt, dass ich es gar nicht sagen kann.
Ferdinand die Masern, um 3 Uhr nach Bonn. Schöner Mondschein, Beischlaf.
Die beiden führen ein Ehetagebuch. Darin notieren sie alles, was ihnen sonst nicht über die Lippen kommt. Alltagskleinkram, Künstlersorgen.
Clara hat eine Reihe von Stücken geschrieben. In der Erfindung so zart und musikreich, wie es ihr früher noch nicht gelungen. Aber Kinder haben und einen immer fantasierenden Mann und komponieren geht nicht zusammen. Es fehlt ihr die anhaltende Übung. Und dies rührt mich oft, da so mancher innige Gedanke verloren geht, den sie nicht auszuführen vermag.
Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei der es an der Kraft und hier und da an der Erfindung fehlt.
Im Jahr 1853 zieht der 20-jährige Musiker Johannes Brahms ins Haus der Schumanns ein.
Er kam mit Sicherheit erstmal wie ein ältester Sohn. So haben die Schumanns ihn auch behandelt. Wann das dann wie umschlägt, wie dicht dieses Verhältnis ist, das lässt sich von heute einfach nicht mehr erschließen, weil die Tagebücher fehlen. Die hat zum Teil Clara Schumann vernichtet, den Rest hat dann ihre Tochter vernichtet.
Sie liebten sich beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen.
Ich muss mich oft mit Gewalt halten, dass ich sie nicht ganz umfasse und gar.
Clara geht wieder auf Tournee, von nun an Jahr für Jahr. Währenddessen kommt bei Robert eine Nervenkrankheit zum Ausbruch. Nach einem Selbstmordversuch lässt er sich 1854 in eine Irrenanstalt nach Endenich bei Bonn einliefern. Eine von Claras letzten Kompositionen ist die Klavierromanze Opus 21, gewidmet Johannes Brahms.
Dem geliebten Manne am 8. Juni 1855.
Liebe Clara, du erfährst aus meinem Brief, den du übermorgen erhältst, mehr. Es wehet ein Schatten darin. Leb wohl, du Liebe. Dein Robert.
Clara schreibt darunter:
Letzter Brief.
2 Tage nach dem Besuch von Clara in Endenich stirbt Robert Schumann.
Meine lieben Kinder, euer teurer Vater ist nicht mehr.
Der Brief Claras an ihre Töchter vom 30.07.1856.
Gestern Nachmittag, 4 Uhr, ist er nach vielen Leiden ganz sanft hinübergeschlummert. Ich war noch die letzten Tage bei ihm. Er hat mich auch noch einige Male erkannt und angelächelt. Auch einmal noch umarmt.
Die Komponistin Clara Schumann verstummt für immer. 1878 übernimmt sie eine Lehrstelle am Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt. In ihren letzten Lebensjahren gibt sie wegen gesundheitlicher Probleme nur noch Privatstunden. Eine ihrer Schülerinnen, Fanny Davis, die 1929 Robert Schumanns Kinderszenen auf Wachsplatte aufzeichnen wird. Mit 76 Jahren erleidet Clara Schumann einen Schlaganfall und stirbt am 20. Mai 1896 in ihrer Frankfurter Wohnung. Johannes Brahms folgt ihr ein knappes Jahr später. Auf dem alten Friedhof in Bonn findet Clara ihre letzte Ruhe, unter dem Grabdenkmal für Robert Schumann. Sie sitzt zu Roberts Füßen und schaut bewundernd zu ihm hoch.
Dieses bürgerliche Idealbild ist schon eine Verkörperung eben nicht der Künstlergemeinschaft, sondern dann doch wirklich der Ehegemeinschaft.
Die liebende Gattin, Mutter und Muse. Ein Bild, an das sie wohl selbst geglaubt hat. Dabei war sie eine der ersten Frauen des 19. Jahrhunderts, die finanzielle Unabhängigkeit errangen und deren Leben bis ins Detail ausgeleuchtet ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Haider an Clara Schumann, die am 20. Mai 1896 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.